Weißt du schon, was du werden möchtest?
Straßenbahnfahrer.
Straßenbahnfahrer? Und warum? Was macht das?
Weil ich da mit Menschen zusammen sein kann.
Ja, gut. Und was könnte vielleicht nicht so Spaß machen an dem Beruf?
Sich ärgern, wenn ein Autofahrer vor dem stehen bleibt.
Videospieltester vielleicht, aber ich habe auch fast keine Ahnung. Die erste Vorstellung ist mir noch Videospieltester. Finde ich einfach lustig, da kann man so viele coole Spiele probieren.
Kinder im Volksschulalter möchten oft das zum Beruf machen, mit dem sie sich jetzt schon gerne beschäftigen. Der Beruf als Spiel für Erwachsene.
Tierpflegerin oder Tierärztin, weil ich den Tieren helfen will.
Tierpflegerin ist ein häufiger Berufswunsch von Kindern, meist von Mädchen. Oft wird der Beruf später verworfen, manchmal wird er tatsächlich weiterverfolgt, wie in dem Beispiel, das dem Soziologen Konrad Hofer im Rahmen seiner Studie über Berufswahlmotive begegnet ist.
Zum Beispiel hat meine Mutter erzählt, der hat 3 Kinder und der Jüngste, der hat schon mit 4 Jahren gewusst, dass er Tierarzt werden möchte. Und sie hat sich aber gefragt, wie kommt das? Er ist hier in der Stadt aufgewachsen. Und dann sind sie drauf gekommen, dass sie ab und zu auf am Land waren, bei einem Bauern auf Urlaub. Und dort hat er die Tiere kennengelernt und hat sich da so verliebt in diese ganze Materie, dass er gesagt hat, das möchte er machen. Der Vorteil war jetzt, dass er sich immer, wenn irgendwas im Fernsehen war, in der Zeitung, irgendwo was war, über tierärztliche Probleme, da war er hellhörig, da hat er sich konzentriert, da hat er alles aufgesaugt. Ja? Und hat sich dadurch schon einmal ein gutes Wissen angeeignet, dass ihm natürlich später dann zugute kommt.
Bis zur Pubertät dienen sehr häufig die Eltern als Vorbild. Xenia möchte das Gleiche werden wie ihr, auch wenn die Vorstellung über dessen Tätigkeit diffus ist.
Programmiererin. Mein Papa hat mir es mal erklärt, aber ich habe es vergessen. Irgendwas englische Wörter und von einer Bank zur anderen Geld geben.
Auch andere Menschen, denen Kinder in ihren beruflichen Rollen begegnen, dienen als Anregung. Raphael ist offenbar von dem Mann an der Kasse seines Supermarktes beeindruckt. Er beschreibt, warum er Kassier werden möchte.
Weil das so piepst und so eine spezielle Tastatur.
Sie würde es gern bedienen?
Ja. Und dass ich einfach lächle, das gehört dazu. Weil es geht nicht um Geld.
Um was geht's dir?
Dass ich halt glücklich bin.
Ein eher untypischer Berufswunsch für einen Burschen. Die Berufswünsche sind bereits bei Kindern geschlechtstypisch verteilt. Profifußballer und Polizist sind bei den Buben Nummer 1, Ärztin und Lehrerin bei den Mädchen. In einer Studie des Österreichischen Instituts für Berufsbildungsforschung wurden jugendliche Schüler und Schülerinnen gefragt, welchen Beruf sie attraktiv finden, und zwar rein auf Basis der Bezeichnungen, die teilweise frei erfunden waren.
Während die weiblichen Befragten bei Berufen mit Beratung, Pflege und Therapie im Titel bessere Bewertungen abgeben, tun dies männliche Befragte bei Berufen, bei denen etwa Technik oder Management in der Bezeichnung vorkommt. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Berufe real oder fiktiv sind.
Die Jugendlichen haben nicht mehr ein Vorbild im Sinne einer Person, sondern Patchwork-Vorbilder, schildert Philipp Ikrat vom Institut für Jugendkulturforschung Wien-Hamburg.
Die suchen sich aus unterschiedlichen Personen, und zwar sowohl aus dem privaten Nahumfeld als auch von Personen, die ihnen irgendwie in den Medien begegnen, unterschiedliche Aspekte heraus, die sie cool finden. Das Selbstbewusstsein von der Lady Gaga finden sie super, und gleichzeitig finden sie aber auch die Loyalität zur Familie, des eigenen Vater super, und vom besten Freund finden sie total super, wie sehr der immer für seine eigenen Freunde da ist. Also die kombinieren sich so Vorbilder, aber heute würde wahrscheinlich kein Jugendlicher mehr sagen, mein Vorbild ist jetzt der Che Guevara oder der Nelson Mandela. Also wenn man sie fragt, dann kommen immer solche Bilder, oder Gandhi wird dann auch gerne genannt als Vorbild. Aber wenn man die Leute dann fragt, inwiefern diese Personen jetzt tatsächlich irgendwie auch die Menschen bei ihrer eigenen Lebensführung leiten oder unterstützen können, da fallen ihnen dann meistens wenig dazu ein. Also das sind eher so Klischeebilder, die da reproduziert werden.
Der Einfluss der Medien.
Das ist ein massives zerebrales Ödem. Aber die Hirnhaut ist weder verfärbt noch entzündet.
Ein Ausschnitt aus der US-amerikanischen TV-Serie CSI, den Tätern auf der Spur. Das Interesse am Fach der Gerichtsmedizin ist aufgrund dieser erfolgreichen Fernsehsendung deutlich gestiegen, sodass man von einem CSI-Effekt spricht, um zu beschreiben, welchen Einfluss die mediale Darstellung von Berufen auf deren Prestige hat und damit für Jugendliche attraktiver erscheinen. Der CSI-Effekt lässt sich kritisieren, weil der reale Berufsalltag nur halb so spannend ist und weil er etwa in Arztserien Rollenklischees reproduziert. Den CSI-Effekt könnte man aber auch positiv zur Imageverbesserung unterschätzter Berufe nutzen, meint der Medientheoretiker Peter Weibel.
US-Krimis spielen oft in einem wissenschaftlichen oder semi-wissenschaftlichen Milieu. Im Labor, man sieht DNA-Spezialisten, Computerprofis, und man sieht, dass die Polizei in ihren Recherchen ohne die Wissenschaft nicht weiterkommt. Da sind sogar die Gangster halbe Wissenschaftler, Supermechaniker, Hacker. Bei uns bestehen Krimis à la Kottan aus lauter Trotteln. Jeder Einzelne ist inkompetent. Das ist zwar lustig, zeigt aber die Entwertung. Der Standard, 10. Dezember 2010.
Die Medienpädagogin Christine Weinen vom Institut für Bildungswissenschaften in Wien relativiert den oft kolportierten großen Einfluss der Medien auf die Jugendlichen, auch wenn es um die Berufsvorstellungen geht.
Jugendliche sind auf der Suche nach Orientierung und orientieren sich unter anderem auch an den Medien. Also zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wer möchte ich mal sein, da kann es durchaus sein, dass man sich jetzt irgendwas im Fernsehen sieht oder so, vielleicht irgendeine Berufsgruppe. Das heißt aber lange nicht, dass es eins zu eins übernommen wird, also unkritisch, sondern einfach nur, das interessiert sie und dann könnte man eventuell weiter recherchieren oder auch in der Diskussion mit Freundinnen und Freunden. Das sind Anregungen, die man aus der Umwelt bekommt. Und zu dieser Umwelt gehören heute einfach auch sehr stark Medien.
Christine Weinen hat untersucht, welchen Stellenwert die Castingshows Germany's bzw. Austria's Next Topmodel für die Jugendlichen haben. Einen direkten Einfluss auf den Berufswunsch Model konnte sie nicht feststellen, sondern diese Schönheitswettbewerbe bestätigen den Jugendlichen die große Bedeutung neoliberaler Werte, wie sie sie in Schule und Arbeitswelt bereits erleben.
Das ist vor allem diese perfekte Anpassung. Also, dass die Anpassung eigentlich wichtiger ist als die Individualität. Also man muss so sein, wie es die Jury vorgibt. Und wenn man so perfekt ist, dann kommt man weiter. Dann dieser ständige Konkurrenzkampf. Also wenn man sie fragt, was nimmst du dir daraus mit oder was kann man daraus lernen oder was können andere daraus lernen, ja, dann ist es oft so, naja, auch in der Schule oder auch im Beruf werden wir uns gegen andere durchsetzen müssen. Der Arbeitsmarkt ist nicht so sicher. Das heißt, es wird eine ständige Konkurrenz geben und wir müssen lernen, uns gegenüber dieser Konkurrenz durchzusetzen. Allerdings bei gleichzeitiger Teamarbeit. Das ist vielleicht gerade bei weiblichen Jugendlichen, für die ist es wichtig, die betonen das auch, wenn sie jetzt die Kandidatinnen beschreiben, trotz dieser Konkurrenz auch immer wieder zusammenhalten und im Team arbeiten. Das sehen eigentlich auch viele Jugendliche, dass das vielleicht auch im beruflichen Alltag dann auf sie zukommen wird.
Welcher Name steht morgen in jeder Zeitung? Wird es Rebecca oder wird es Jana? Ist das der schwierigste Moment von der ganzen Staffel?
Eindeutig.
Was sie bei den Superstar-Shows zum Beispiel auch lernen, ist der Wert der Selbstpräsentation, ergänzt der Jugendforscher Philipp Ikrat.
Nur Leistung zu erbringen ist zu wenig. Ich kann nur dann Karriere machen, wenn ich es halt schaffe, meinen Vorgesetzten oder den relevanten Personen diese Leistung auch zu verkaufen, die ich erbracht habe. Und zwar jetzt auch ganz egal, ob das jetzt eine total tolle Leistung ist oder eben nicht, aber wenn ich das gut verkaufe, dann kann ich realisieren. Und wenn ich das nicht schaffe, ist es ganz egal, was ich tue, ich werde nicht realisieren können und nicht Karriere machen können. Also ich glaube, deswegen spiegeln diese Castingshows in einer etwas pervertierten Form auch diese Leistungsethik oder diese Erfolgsethik, müsste man wahrscheinlich sagen, die Jugendliche heute haben wieder.
Die Botschaften der Castingshows werden von den Jugendlichen unterschiedlich aufgenommen, je nach deren sozialer Herkunft. Das ergab die qualitative Studie der Medienpädagogin Christine Weinen.
Gerade bei formal niedriger gebildeten Jugendlichen aus sozial schwächeren Milieus, die an sich jetzt schon mal in einem Umfeld aufwachsen, das schwierig ist, die zum Beispiel Schulabbrecher sind oder keine Lehrstelle finden, die eigentlich schon Probleme haben am Arbeitsmarkt, für die kommt ganz oft rüber, Träume sind jetzt irgendwie keine Utopie, sondern man muss eben hart an sich arbeiten, dann wird man auch irgendwann mal entdeckt.
Die Beraterin beim Berufsinformationszentrum des AMS, Claudia Reiter, hat Erfahrung mit Jugendlichen, die ihre Berufswünsche aus dem Fernsehen beziehen.
Letztens habe ich ein Mädchen da gehabt, die wollte unbedingt diesen Beruf haben wie von diesem Film.
Da geht es irgendwie um die Modebranche und sie ist da halt irgendeine Assistentin von der Vogue-Chefin und die hat gesagt, genau das möchte sie machen, nur das.
Mit diesem Bild waren aber keine realistischen Vorstellungen verbunden.
Assistentin von einer Chefin zu sein, egal in welchem Bereich, muss man halt wirklich gerne am Computer sitzen. Das heißt, nein, sie will auf keinen Fall am Computer sitzen. Sie will einfach nur schön sein und mit coolen Kollegen zu tun haben. Ja. Ich habe dann auch ein Video über Bürokauffrau und da war sie entsetzt. Sie ist ja dick und schier, ne?
Ebenfalls diffus und unrealistisch ist das Bild, das die Jugendlichen von sich selbst und ihren Fähigkeiten haben, bemerkt Claudia Reiter.
Dieses Selbstbild, das sie oft haben von sich, konzentrieren sich irrsinnig stark auf die Schwächen oder das, was sie nicht können. Und da ist dann oft hilfreich, wenn irgendeine Freundin oder so dabei ist, dann sagt, ich finde, sie kann das und das, sie ist nicht gut, sie kann gut zuhören, sie ist aufmerksam, sie ist sehr genau.
Oft ist der Einfluss von Freunden aber eher hemmend als hilfreich. Denn die Meinung der Peers ist für die Jugendlichen sehr wichtig. Und wenn man sich seiner Interessen noch nicht ganz sicher ist, dann finden Ratschläge der Freunde zur Berufswahl Beachtung, auch wenn sie im Widerspruch zu den eigenen Fähigkeiten stehen mögen.
Die Rolle der Eltern.
Auch die Eltern, die zur Beratung ins Berufsinformationszentrum mitkommen, sieht Claudia Reiter ambivalent. Einerseits bieten sie Unterstützung, andererseits beeinflussen sie ihr Kind, in welche Richtung auch immer.
Ich verstehe auch die Eltern teilweise, wenn ich einen Beruf vorschlage, zum Beispiel im Verkauf, und die Mutter hat selber im Verkauf gearbeitet und weiß die Bedingungen und die Anforderungen und weiß, dass es einfach schlechter bezahlter Job ist und so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie das eher ausreden will.
Mehrere Studien zum Thema Berufspräferenzen bescheinigen den Eltern eine große Rolle als Orientierungsinstanz. Im Unterschied zu anderen Lebensbereichen würden hier die Eltern noch um Rat gefragt. Der Einfluss der Eltern sei allerdings weniger ein direkter als ein indirekter, oft auch unbewusster. Den Kindern wird zwar mehr als früher die Entscheidung überlassen, aber Erwartungshaltungen wirken auch, wenn sie nicht ausgesprochen werden. Laut Philipp Ikrath, Leiter des Hamburger Departments vom Institut für Jugendkulturforschung, zeigen Befragungen auch, dass es zu Konflikten kommt, wenn die Jugendlichen den Erwartungshaltungen der Eltern nicht entsprechen können oder möchten.
Die Eltern haben irgendwie so eine Karriere in der Finanzwirtschaft vor Augen für ihre Kinder, weil man da gut verdient, und die Kinder fühlen sich aber jetzt eher so einem alternativeren Milieu zugehörig, wo das natürlich auch überhaupt nicht in Frage kommt, und entscheiden sich dann halt, Germanistik zu studieren oder Ethnologie oder was weiß ich, was auch immer. Und da kann es natürlich schon zu Konflikten kommen, dass die Eltern denen dann das Geld abdrehen und sagen, sie unterstützen das nicht. Also da gibt es zahlreiche Konfliktpotenziale.
Eltern stehen unter Druck und geben Druck weiter.
Weil sie sich natürlich Sorgen um ihre Kinder machen, aber die haben auch ein klares Bild davon, was die Kinder halt tun sollten oder was aus den Augen der Eltern erstrebenswert wäre für die Kinder, um dann halt auch über ihre Kinder sich selber zu verwirklichen und über ihre Kinder sich auch darzustellen.
Etwas anders stellt sich der Einfluss der Eltern bei jungen Menschen mit Lernbeeinträchtigungen oder Behinderungen dar. Diese Erfahrungen macht Andreas Keplinger beim Jugendcoaching des WUK in Wien.
Es gibt hier oft diese Tendenz, Jugendliche mit Behinderungen noch mehr zu beschützen als Jugendliche ohne Behinderungen. Das stimmt ja auch zum Teil, dass es dann noch schwieriger ist, auch loszulassen.
Dennoch oder gerade deshalb ist es essentiell, die Eltern so weit wie möglich in die Berufsorientierung mit einzubeziehen. Die Menschen, die der Sozialarbeiter Andreas Keplinger berät, sind individuell natürlich sehr unterschiedlich. Dennoch ist eine Einstellung weit verbreitet.
Und oft haben sie einfach gelernt, na, du sitzt sowieso im Rollstuhl, du wirst nur Büroarbeit machen können. Und wenn du dann nicht gerade großes Interesse hast, am PC zu arbeiten und dann nicht gerade begabt bist, und das sind ja nicht alle Menschen, dann wird es oft mal eng, weil die Sichtweise einfach sehr, sehr eng ist, und dann geht es viel um Aufmachen und manchmal leider auch um Träume zerstören.
Auch anderen Jugendlichen steht nicht die ganze Welt offen. Der Begriff Berufswahl suggeriert eine Entscheidungsfreiheit, die angesichts der gestiegenen Jugendarbeitslosigkeit etwas zynisch wirkt. Was früher in Bezug auf die unteren sozialen Schichten herausgearbeitet wurde, scheint heute für Familien mit Migrationshintergrund zu gelten. Gerade diejenigen, die selbst einen geringen Bildungs- und Ausbildungsstand haben, können vom Elternhaus keine ausreichende Unterstützung erhalten. Das zeige sich nicht zuletzt an Ausbildungsabbrüchen. So weit möchte es Tatjana Kukić-Jank nicht kommen lassen. Sie ist Obfrau des Vereins WUZ, einem Frauenverein für Integration, Bildung und Kultur in Wien und unterstützt in einem Projekt Familien mit ex-jugoslawischem Migrationshintergrund bei der Berufsorientierung. Die Mitglieder der bosnisch-kroatisch-serbischen Community sind entweder in den 1960er und 70er Jahren als Gastarbeiter nach Wien gekommen oder im Zuge des Krieges Anfang der 90er Jahre. Die jeweiligen Erfahrungen werden oft auf die Kinder übertragen, bedauert Kukić-Jank.
Es ist auch schwierig, weil die einfach mit sich schon tragen, dass man etwas arbeiten kann ohne Ausbildung. Ja, beziehungsweise es gibt sehr viele Menschen, die sind gekommen, die haben eine Ausbildung und die arbeiten aber was anderes und die haben auch diese Erfahrung, dass diese Schule nicht genützt hat für den weiteren Leben, weil er hat etwas gemacht, das kann er hier nicht weiterüben. Durch dieses schlechte Erlebnis kann er schon ihrem Kind sagen, meine Ausbildung hat mir auch nicht geholfen.
Die Bildungsaspiration von Eltern mit Migrationshintergrund kann einerseits unrealistisch hoch sein, andererseits, bemerkt Tatjana Kukić-Jank, dass Chancen nicht genutzt werden, weil der Schritt in neue Gebiete nicht gewagt wird.
Wir sind traditionell noch immer sehr stark familiengebunden. Das bedeutet, die Kinder leben noch immer sehr lange bei den Eltern und es ist auch so, dass die Eltern auch gemeinsam mit Kindern entscheiden, was weiter. Ja. Wir haben sehr viele Baufirmen, Installateuren, wo die Kinder dann einfach dorthin geschickt sind, weil es eine Bekannte oder jemand, der vertraut mit der Familie ist, das hat. Wenn mein Onkel oder meine Bekannte genau das macht, was mir gefällt, das ist auch gut so, das ist auch viel leichter. Das schlechte Seite ist von dem, wenn ich sage, ich weiß nicht was, ich weiß überhaupt nicht, wofür ich eigentlich geeignet bin und ich fange an dort, wo mein Onkel das auch hat und in 2-3 Jahren erkenne ich, nein, aber das wollte ich nicht. Ich habe aber nur das als Auswahl am Beginn gehabt und ich konnte mir nicht Gedanken machen, was gibt's noch.
Sozialer Aufstieg als Motivation.
Die Berufsbiografie ist wie das Leben an sich, ein dynamischer Prozess, teils geplant, teils bestimmt durch Zufälle. Er kann durch andere Lebensereignisse eine Wendung nehmen. Das hat der Soziologe Konrad Hofer in seinem eigenen Berufsweg auch erfahren. Als dritter Sohn einer Bauernfamilie wäre er an der Landwirtschaft interessiert gewesen, die aber für den Zweitältesten vorgesehen war.
Und eigentlich wäre vorgesehen gewesen, dass er eine Lehre macht. Es war aber dann so, dass also die Mutter relativ früh gestorben ist und dadurch war zu Hause die Versorgung der vielen Kinder ein Problem und da sind sie eben auf die Idee gekommen, uns als Jüngere in ein Internat zu geben. Dadurch war Lernen vorbestimmt, da mussten wir durch, mehr oder weniger, haben wir auch geschafft und dadurch hat sich also ganz neue Perspektiven ergeben.
Der Bauernbub aus Kärnten machte die Matura und ging nach Wien. Er wollte studieren, was wusste er nicht.
Dann bin ich zufällig draufgekommen, dass es einen Studienversuch Soziologie gegeben hat und für mich war das Studium an und für sich ein Versuch und dann habe ich gedacht, das passt ganz gut, schauen wir mal da rein. Am Anfang habe ich nichts verstanden und nach habe ich meine kleinen Erfolgserlebnisse gehabt.
Im Allgemeinen ist es so, dass sich Akademikerkinder leichter tun, den Zugang zur Universität zu wählen. Nicht nur wegen der ökonomischen Ressourcen, sondern wegen des Milieus, das ihnen vertrauter ist. Andererseits ist das Erfolgserlebnis für Kinder von Nicht-Akademikern größer, weil sie gegenüber den Eltern einen Aufstieg verzeichnen können. Konrad Hofer bringt ein Beispiel aus seiner Studie.
Da hat die Tochter gesagt, sie möchte ins Gymnasium gehen, wo die Eltern schon gesagt haben, was machst du denn, das passt ja nicht, wir sind alles Arbeiter. Nicht? Und bis sie dann die Matura gehabt hat, hat sie gesagt, eigentlich möchte ich Ärztin werden. Nicht? Und dann haben die Eltern gesagt, das wird sicher nichts werden, die haben sozusagen schon gewartet auf Scheitern. Ja, sie hat es auch schwer gehabt, weil sie aber wenig Einkommen gehabt hat und musste nebenbei arbeiten und so weiter. Und sie hat es aber durchgezogen, ja, und hat tatsächlich es geschafft, Ärztin zu werden. Und die Eltern sind jetzt stolz auf sie.
Während in diesem Fall die Tochter erst die Eltern überzeugen musste, gibt es auch den Erwartungsdruck der Eltern, weiß die Bildungsberaterin Andrea Hüngsberg von der Psychologischen Beratungsstelle für Studierende in Wien.
Der Anspruch an diese Schüler ist seitens ihrer Eltern oft sehr hoch, also dass sie das Gefühl haben, wenn man die Matura hat, dann ist das Studium eh kein Problem mehr. Das macht man jetzt natürlich auch, weil das Kind soll es mal besser haben als man selber und soll mindestens einen akademischen Abschluss, wenn nicht auch noch Doktoratsabschluss haben. Aber Manche wollen einfach gar nicht weiter. Also die merken, sie sind schulmüde, sie möchten einmal eine Pause haben, sie möchten ein bisschen Luft holen und landen und sich das in Ruhe auch überleben können.
Jobchancen und Einkommen.
Das Einstiegsgehalt hat sich als das bedeutendste Merkmal bei der Beurteilung von Berufen bestätigt. Allerdings sinkt die Bedeutung des Einkommens, wenn das Interesse an konkreten Tätigkeiten sehr stark ist. Das gilt vor allem bei Schülerinnen. Ein eher überraschendes Ergebnis für Peter Schlögl vom ÖIBF war auch, dass Einkommen und prognostizierte Beschäftigungschancen vor allem für die Mittelschicht relevant sind.
Die mit einem starken sozialen Hintergrund kommen, die haben soziale Netze, auf die sie sich verlassen können oder glauben, verlassen zu können. Und andere Gruppe, und das finde ich sozialwissenschaftlich und sozial- und bildungspolitisch ganz wesentlich, die aus den ganz schwachen Einkommensverhältnissen kommen, warum ist es für sie nicht interessant? Fühlen sich die eben nicht als Gestalter eines individuellen Lebenslaufes, sondern fühlen sich die als Teil eines sozialen Systems, als Leistungsempfänger? Und wie schafft man es, Kindern mit diesem Hintergrund die Ermächtigung zuzusprechen, dass man da durchaus auch sich herausentwickeln kann?
Die Berufswahl hängt stark davon ab, welche Bildungsinstitutionen bzw. Lehrstellen angeboten und vor allem in der Region angeboten werden, weiß Sabine Putz von der Abteilung Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation des AMS Österreich.
In Salzburg zum Beispiel und Tirol gibt es immer mehr Angebot an Lehrstellen als Nachfrage. Das liegt an einem großen Tourismusbereich. Wenn da die Jugendlichen regional mobiler wären, könnten sie sich in Westösterreich eine Lehrstelle finden.
Junge Menschen wollen in der Region bleiben, wenn sie attraktiv ist, sagt der Lehrer und Jugendarbeiter Markus Plasencia. Gebiete mit langer Tourismustradition wie das Ausseerland bieten da viele Möglichkeiten, so Markus Plasencia.
Da schaut man natürlich auch in der Ausbildung schon, dass die eine Tochter oder der andere Sohn schulisch sich in diese Richtung entwickelt. Das heißt, wir haben eine Hotelfachschule in Bad Ischl mit dem Ziel, dass sie im Elternbetrieb verbleiben und vielleicht Dinge übernehmen, wie ein Hotel, wie eine Pension. Das ist, glaube ich, für die Jugendlichen attraktiv, aber nicht aus dem Grund, weil sie gerne im Tourismus arbeiten, weil das der große Traum ist, sondern weil es ihnen ein Dableiben ermöglicht.
Werte wie Sicherheit, Tradition und Kontinuität spielen bei der beruflichen Orientierung der ländlichen Jugend eine große Rolle.
In einem elterlichen Betrieb gibt es eine Sicherheit, dass das weiter besteht. Und vor allem diese Sicherheit hängt sehr stark mit dem eigenen Engagement zusammen. Wir haben ja im Land sehr stark die Wünsche von Familiengründung, Hausbau und einfach sie was schaffen. Und es geht natürlich nur dann, wenn ich einen Beruf habe, der mir irgendwie eine Zukunft verspricht.
Im Bereich Tourismus und Gesundheitsmanagement und besonders, weil wir im Süden unten ja viel Thermen haben, ich glaube, das wird eine aufstrebende Branche in Zukunft sein.
Eine junge Frau aus dem Südburgenland.
Dadurch, dass es in der Region sehr viel gibt, will ich eigentlich unten bleiben. Also ich will nicht unbedingt in die Stadt. Und wenn man denkt, wenn wir es unten so viel haben, dann bleibe ich gern unten in der Region.